Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Öl, Gas und Kohle. Kaum ein Geschäft bringt so hohe Profite ein wie das mit fossilen Brennstoffen. Nicht Millionen, nicht Milliarden, sondern Billionen Euro fließen jedes Jahr in die Taschen weniger mächtiger Männer, Konzerne und Petrostaaten. Und geht es nach ihnen, soll die Menschheit den Kampf gegen den Klimawandel verlieren. Die Kosten ihres Handelns tragen wir alle schon heute. In dieser Live-Folge von Thema des Tages, die beim vergangenen Alpen-Klimagipfel in Tirol aufgezeichnet wurde, sprechen wir mit dem Bestseller-Autor, Psychologen und Wissenschaftsjournalist Christian Stöcker über die Männer, die die Welt verbrennen, wie sie die Energiewende sabotieren, und wir reden darüber, ob wir diesen existenziellen Kampf trotzdem gewinnen. Herr Stöcker, Ihr neu erschienenes Buch heißt Männer, die die Welt verbrennen, und ich spreche jetzt gleich einmal den Elefanten im Raum an. Ist das nicht ein bisschen diskriminierend? Wo sind die Frauen, die die Welt verbrennen?
Also die Frage wird natürlich regelmäßig gestellt. Ich finde es auch ganz lustig, dass sie regelmäßig gestellt wird, weil wenn das Buch vor 30 Jahren rausgekommen wäre, hätte diese Frage niemand gestellt. Es wäre eine völlige Selbstverständlichkeit gewesen, dass es nur Männer sind. Leider ist es so, dass es immer noch überwiegend Männer sind. Weit überwiegend. Die Männer, die die Welt verbrennen, haben jede Menge Handlanger, und von denen sind manche auch Frauen. Aber die Figuren, um die es geht, sind schon überwiegend Männer. Also ich sag mal, Wladimir Putin, Mohammed bin Salman, die Scheichs diverser arabischer Öl- und Petrostaaten, der Sultan Aliyev von Aserbaidschan. Also viele von diesen Männern, die die Welt verbrennen, sind Autokraten oder Diktatoren. Aber es sind auch Leute, die Medienhäuser besitzen, wie Rupert Murdoch, der wahrscheinlich für mehr Klimadesinformation verantwortlich ist als irgendein anderer Medienschaffender auf der Welt. Oder der sehr wirkmächtige und sehr spendable Ölbillionär, muss man sagen, Milliardär Charles Koch, Koch geschrieben, Charles Koch in den USA. Sein Bruder David ist schon verstorben. Die Koch Brothers hieß es früher immer, jetzt ist es nur noch Charles, aber Charles war auch immer der Spiritus Rector. Der Mann hat ein Privatvermögen von geschätzt 57 Milliarden Dollar im Augenblick, und er hat wahrscheinlich mehr Klimadesinformation und Politikbeeinflussung finanziert als jeder andere, und er hat ein ganzes Netzwerk von Leuten geschaffen in den USA, von denen wiederum viele andere auch Milliardäre sind, die gemeinsam seit zum Teil über 40 Jahren Klimadesinformation finanzieren und alles dafür tun, dass sich nichts ändert. Der entscheidende Punkt ist, den meisten Leuten ist nicht klar, wie intensiv und mit wie viel strategischem Weitblick daran gearbeitet worden ist, dass wir jetzt hier alle mit so traurigen Gesichtern immer sitzen und uns darüber unterhalten, was alles schon schiefgegangen ist. Denn wir wussten es ja rechtzeitig. Wir haben die ganze Zeit nicht gehandelt, und dieses Nichthandeln ist von Leuten, die vor 40, 50 Jahren schon wussten, was passieren würde, strategisch hergestellt worden. Und ich glaube, wir sind immer noch nicht gesellschaftlich auf Ballhöhe mit den Männern, die die Welt verbrennen. Das ist das Problem.
Ich nehme mit, wir Männer sind wieder mal schuld. Wir wollen das jetzt über ungefähr 20 Fragen alles aufdröseln, was Sie in dem Eingangsstatement genannt haben. Wie zerstören diese Männer die Welt?
Einerseits verbrennen sie die Welt, weil sie eben CO2 verkaufen, ohne dass sie jemals für die Schäden, die dieses CO2 anrichtet, zur Rechenschaft gezogen worden wären in irgendeiner Weise. Da ändern auch aktuelle CO2-Preise im Moment immer noch überhaupt nichts dran. Das ist ein Tropfen im Ozean. Und auf der anderen Seite haben sie mit Desinformation dafür gesorgt und Politikbeeinflussung dafür gesorgt, dass insbesondere westliche Industrienationen sich grotesk irrational verhalten haben. Dass Öl und Gas, wenn man sie verbrennt, CO2 freisetzen, wissen wir schon sehr lang. Und dass dieses freigesetzte CO2 das Klima verändert, wissen wir ehrlich gesagt seit dem 19. Jahrhundert. Dass es wirklich passiert, wissen wir seit spätestens den späten 70ern. Besonders genau wussten es schon damals die amerikanischen Ölkonzerne, die damals einige der besten Klimawissenschaftler der Welt beschäftigt haben, die extrem gute Modelle gemacht haben, die zum Teil im Prinzip heute noch tragen, was ihre Vorhersagen angeht. Und dann haben sie sich diese Modelle angeguckt und gesagt, ja, das ist aber ein bisschen ungünstig für unser Geschäftsmodell. Und jetzt werden wir mal anfangen, von Anfang an, bevor die Öffentlichkeit überhaupt spitz kriegt, was da eigentlich los ist, dagegen anzukommunizieren. Und das haben sie dann getan, ab den 80ern.
Wie schlimm die Folgen des Klimawandels sind, das erleben wir auf der ganzen Welt. Wir erleben es auch in Österreich. Hier sprechen wir immer davon, wie lange wird man noch Skifahren können. Hoffentlich noch lange. Sie haben sich in diesem Buch sehr viel damit auseinandergesetzt. Was ist Ihnen am stärksten zurückgeblieben? Welches Beispiel verdeutlicht für Sie am stärksten, dass der Klimawandel wirklich ernsthafte Folgen hat für die Menschheit?
Also mittlerweile ist es ja so, der Sommer auf der Nordhalbkugel ist ja jetzt immer Katastrophensaison. Also das ist immer schwierig, darüber zu sprechen, ohne irgendwie gleich wie ein Zyniker zu klingen. Aber ich meine, dass ausgerechnet in Saudi-Arabien, in Mekka, jetzt 1300 Pilger auf einen Schlag an Hitze gestorben sind, das ist einer von Tausenden von vergleichbaren Datenpunkten. Also die Anzahl der Extremwetterkatastrophen ist mittlerweile so groß. Ich finde es mittlerweile echt schwierig, da eine Sache rauszureiben. In Deutschland ist sozusagen wahrscheinlich so eine Art gesellschaftlicher Bewusstseinskipppunkt sicher die Ahrtal-Katastrophe, ja, wo also sehr viele Menschen gestorben sind und mindestens 30 Milliarden Euro Schaden entstehen. Aber jetzt hatten wir gerade schon wieder eine gigantische Flutkatastrophe mit mehreren Toten, nicht so vielen, und ein paar Milliarden Euro Schaden. Man gewöhnt sich da fast schon dran und das ist natürlich eine Katastrophe, das ist ganz klar.
Ein bisschen kommt es einem vor wie, als wenn man drogensüchtig wäre, nur ist man in dem Fall nach Erdöl süchtig oder nach Kohle oder nach Erdgas. Und obwohl man weiß, was einen erwartet am Schluss, der Tod, macht man weiter. Wie abhängig sind wir denn als Menschen heute noch von fossilen Brennstoffen?
Also im Moment sind wir als Industrienation immer noch auf erschreckende Weise davon abhängig. Da gibt es so verschiedene Zahlen, die man nebeneinander legen muss und die zum Teil so ein bisschen verwirrend sind und zum Teil auch wiederum strategisch zur Verwirrung eingesetzt werden. Also wenn man sich anguckt, wie viel Prozent der Primärenergie, die wir verbrauchen in westlichen Industrienationen, wir im Moment mit fossilen Brennstoffen bestreiten, dann sind das über 90%. Aber Primärenergie ist halt das, was ich reinstecke, also ein Liter Benzin oder eine Tonne Kohle. Eine von vielen, vielen unangenehmen Eigenschaften von fossilen Brennstoffen, also man weiß ja, die erzeugen Stickoxide und Feinstaub und natürlich Kohlendioxid. Sie sind aber auch rein technisch unfassbar ineffizient. Also Verbrennungsmaschinen, ein richtig gutes Kohlekraftwerk hat einen Wirkungsgrad von 40%. Ein Verbrennungsmotor in einem Auto hat einen Wirkungsgrad von vielleicht 20%. Der Rest heizt die Umgebung. Es gibt ein Kochbuch. Das ist kein Witz. Es gibt ein Kochbuch, das heißt Manifold Destiny. Manifold ist ein Auto mit mehreren Ventilen. Manifold Destiny, das sind nur Rezepte für Gerichte, die Sie im Motorraum Ihres Autos zubereiten können, während Sie fahren. Ja, also man wickelt Fisch in Alufolie, legt den auf den Ansaugkrümmer und nach 20 Kilometern ist er gar. Ja, das, in diesem Fall wird die Energie sozusagen, diese 80% werden dann mal zumindest zu einem winzigen Teil sinnvoll nutzbar gemacht. Also wer mit Primärenergie argumentiert, tut immer so, als ob man die 100% bräuchte, in Wirklichkeit braucht man nur die 20 oder die 40, also wir brauchen viel weniger. Aber natürlich ist es so, dass große Teile unserer Infrastruktur, beim Verkehr ist es ganz besonders ausgeprägt, einfach standardmäßig auf Verbrennungsprozesse, wahnsinnig ineffiziente, umweltschädliche, gesundheitsschädliche, lärmmachende Verbrennungsprozesse ausgelegt sind. Und beim Thema Stromerzeugung muss man sagen, geht es gerade unfassbar schnell voran, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Und es gibt Industrieprozesse, die sind auch wahnsinnig abhängig, insbesondere so in der chemischen Industrie, aber natürlich auch bei Stahlkochen und so weiter, wo fossile Brennstoffe eine ganz große Rolle spielen. Die gute Nachricht ist, bei fast allen dieser Prozesse wissen wir mittlerweile, wie es anders geht. Also wir kommen nicht ganz ohne Verbrennungsprozesse aus. An ganz vielen Stellen kann man die weglassen, an manchen brauchen wir sie noch. Aber selbst da, wo wir sie noch unbedingt brauchen, wissen wir mittlerweile auch, wie man was anderes verbrennt.
Dass es nicht zu Alternativen kommt, daran arbeiten eben ganz viele reiche Männer auf dieser Welt. In Ihrem Buch schreiben Sie, dass diese Allianz der Männer, die die Welt verbrennen, so stark ist, dass es keine Verschwörung im konspirativen Sinn braucht. Es braucht keine geheimen Absprachen oder sinistren Zirkel, wie man das aus Filmen kennt. Denn die Erdölbranche und die dahinterstehenden Kräfte sind global tätig, unfassbar reich, sie sind allgegenwärtig. Damit wir es besser verstehen, wie reich und mächtig sind denn die Firmen und Menschen, die ihr Geld mit fossilen Brennstoffen verdienen?
Ich habe ja vorhin schon festgestellt, es ist ein wahnsinnig gut informiertes Publikum. Schätzen Sie mal bitte im Kopf einmal, wie viel Dollar pro Tag wird nur mit Öl und Gas verdient Gewinn, nicht Umsatz, in den letzten 50 Jahren, jeden Tag? Richtige Antwort ist 3 Milliarden Dollar. Jeden Tag, 365 Tage im Jahr seit 50 Jahren. Gewinn. Wie viele von Ihnen hatten das richtig? Einmal kurz. Also es geht eine Hand nach oben. Für die
eine
Leute.
Leserin.
Ja? So. Also ich finde das relativ eklatant, dass das niemand weiß. Das ist ungefähr 1,03 Billionen, um es genau zu sein, im Durchschnitt über 50 Jahre Gewinn pro Jahr. Und gleichzeitig sagt der Internationale Währungsfonds, werden im Moment, im Jahr 2022, das ist das letzte Jahr, für das es die aktuellen Zahlen gibt, fließen 1,3 Billionen Dollar, also 1.300 Milliarden Dollar explizite Subventionen weltweit in fossile Brennstoffe. Also nochmal, eine Branche, die 1 Billion Dollar im Jahr Gewinn macht, bekommt dafür 1,3 Billionen Dollar explizite Subventionen, Steuergeld. Ja? Betretenes Schweigen, zu Recht, ja? Weil ich meine, wenn man das einmal verstanden hat, dann hat man auch verstanden, wie erfolgreich die Männer, die die Welt verbrennen, tatsächlich sind, weil sonst müssten sie das alle. Ja? Also wenn ich so einen grotesk verzerrten Markt hergestellt habe, tue ich natürlich sehr viel dafür, dass das auch so bleibt. Und das ist genau das, was immer noch passiert.
Genug Spielgeld für diese Herrschaften, um damit Schaden anzurichten, auch abseits des eigentlichen Geschäftsmodells. Mhm. Wie nutzen denn diese Konzerne und Menschen ihr Geld und ihren Einfluss, um Zweifel am menschgemachten Klimawandel zu sehen? Und wie führen sie ihren Kampf der Sabotage?
Da gibt es wahnsinnig tolle Vorarbeiten von Fachleuten, also insbesondere der Wissenschaftshistoriker Naomi Oreskes aus den USA und ihrem Kollegen Conway, die haben dieses Buch geschrieben, das in Deutschland unter dem, finde ich, unsinnigen Titel Die Machiavellis der Wissenschaft erschienen ist. Im Original heißt es Merchants of Doubt, also Händler des Zweifels. Das ist schon ziemlich alt. Und das handelt von einer ganz kleinen Gruppe von Männern, wieder nur Männer, alles Physiker, die eine konservative politische Haltung haben und die ab den 70ern für verschiedene amerikanische Branchen immer wieder die gleiche Aufgabe wahrgenommen haben, nämlich Zweifel an einem aktuellen wissenschaftlichen Konsens zu säen. Und das war zuerst gar nicht der Klimawandel, sondern es war zuerst das Rauchen. Also als allererstes haben diese Leute bezahlt von den amerikanischen Tabakkonzernen, behauptet, dass Zigaretten Lungenkrebs macht, das wissen wir ehrlich gesagt immer noch nicht so genau. Das ist sehr analog zum Klima. Dann haben sie im Auftrag von Charles Koch, Exxon und anderen geleugnet, dass CO2 eine Klimakrise verursacht. Dann haben immer noch die gleichen Leute behauptet, es gibt keinen sauren Regen. Wir brauchen also keine Katalysatoren und auch keine Schwefelfilter in Kraftwerken. Dann haben sie behauptet, es gibt kein Ozonloch. Und dann haben sie in den 90ern sind sie nochmal von der Tabakindustrie bezahlt worden, dafür zu behaupten, dass Passivrauchen nicht schädlich ist. Es ist so eine kleine Gruppe von Leuten, die immer wieder im Auftrag der amerikanischen Regierung irgendwelche Berichte schreiben durfte, in denen sie sozusagen den wissenschaftlichen Konsens in Zweifel gezogen haben. Gibt es allerdings auch in Deutschland, muss man sagen, RWE, ja, der deutsche große Kohlekonzern, hat im Jahr 2006 noch in einer Gerichtsakte bei einem Prozess in Deutschland gesagt, es sei immer noch umstritten, ob CO2 tatsächlich zu einer Erwärmung der Erdatmosphäre führt. Und das war wirklich überhaupt nicht mehr umstritten 2006. Das war absolut glasklar. Also dieses Zweifelsäen am wissenschaftlichen Konsens war ganz lange die zentrale Methode und Zweifelsäen ist bis heute eine zentrale Methode, nur jetzt wird an was anderem Zweifel gesät.
Dazu kommen wir gleich. Mhm. Eine zweite Methode ist, Politiker und Politikerinnen zu beackern. Mhm. Wie viele Öllobbyisten und Öllobbyisten kann man auch durch Kohlelobbyisten und Erdgaslobbyisten ersetzen, beackern denn heute Politikerinnen und Politiker? Wie viel Geld und wie viel Einfluss haben die, um die Politik zu beeinflussen?
Also wie viele Personen das sind, weiß ich. Ich weiß aber zum Beispiel, dass bei der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh waren es, glaube ich, 630. Ja? Nur bei der Klimakonferenz. Und das ist natürlich ein winziger Bruchteil der Gesamtbranche, ist ja klar. Was wir wissen, ist, dass zum Beispiel Charles Koch und sein Donors Trust Netzwerk, also die haben über die Jahre mindestens Hunderte von Millionen, wenn nicht Milliarden ausgegeben. Es gibt ein riesiges Netzwerk, das wahnsinnig kompliziert ist. Ein Netzwerk von vermeintlichen Grassroots-Organisationen und NGOs und Thinktanks. Organisationen, die alle irgendwie ganz harmlos klingen, aber alle von den gleichen Leuten bezahlt werden. Gerne von Exxon und Charles Koch gemeinsam und seinem Netzwerk von Freunden. Die sind wiederum vernetzt international im sogenannten Atlas Network. Und dieses internationale Atlas Network, dem wiederum so viele Thinktanks angehören, das arbeitet sozusagen weltweit schon seit den 80er Jahren daran, immer zu Zweifel an der menschengemachten Klimakrise zu sehen und mittlerweile Zweifel an den Gegenmaßnahmen zu sehen. Also wie viele Leute, wie groß diese Branche wirklich ist, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ist schwierig, aber die Dunkelziffer ist hoch, sag ich mal.
Wer sind denn die erfolgreichsten politischen Handlanger dieser Lobbyisten und dieser Branche? Welche Politiker tragen am meisten dazu bei, dass der Kampf gegen den Klimawandel nicht so schnell vonstatten geht, wie er sollte?
Naja, also in den USA sind es die Republikaner, das muss man sagen. Also die Republikaner sind ja eine Partei, da war es sogar so eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass mehr republikanische Abgeordnete und Senatoren noch den menschengemachten Klimawandel geleugnet haben, prozentual, als Wählerinnen und Wähler der Republikaner. Die USA sind das am gründlichsten desinformierte Land der Welt. Da ist es so, wenn man die Leute fragt, ist die Klimakrise ein großes Problem und die menschengemachte Klimakrise, dann sagen 54% ja. Das ist sehr wenig. Ja? Also in allen anderen Industrienationen sind 75-85%. Wenn man sich diese 54% allerdings dann zerlegt anguckt nach Parteipräferenz, dann kriegt man für die Demokraten ein total normales Ergebnis, nämlich 75%, und für die Anhänger der Republikaner 24%. 24% der Wählerinnen und Wähler der Republikaner halten die Klimakrise für ein großes Problem. Ja? Und viele von denen leben in Staaten, wo auch jetzt schon dauernd Extremwetterkatastrophen passieren. Also die Leute sind so gründlich desinformiert, dass sie sogar die Evidenz, die über sie selbst hereinbricht, nicht als solche akzeptieren. Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, ist so ein Protagonist, ja, der immer sagt, wenn die Leute ihn auf Hurricanes, die ständig Florida verwüsten, ansprechen, sagt er immer, ja, er hat keine Lust, sich über das Wetter zu unterhalten. So, ne? Und man soll bitte nicht Wetter mit Klima verwechseln. Also die Republikaner sind die Schlimmsten, aber es gibt in allen Ländern dieser Welt Politikerinnen und Politiker, die mehr oder weniger in der Tasche der Fossilbranchen stecken. Es gibt mehrere Abgeordnete der Unionsparteien, die eindeutig ziemlich hohe Beträge aus Aserbaidschan bekommen haben. Und Aserbaidschan ist ein Land, dessen Exporte zu über 90% Öl, Gas und Petrochemie sind. In Österreich haben sie ja eine Partei, die eine große Sympathie für Wladimir Putin hegt. Und es muss einem immer klar sein, jede russische Desinformation, und wir sprechen im Moment ja sehr viel über russische Desinformation ist fossile Desinformation. Denn Russland ist pleite, sobald es kein Öl und Gas mehr verkaufen kann. Das wäre übrigens total wünschenswerter Zustand. Ne? Also in dem Moment, in dem wir Elektroautos fahren, ist das für Wladimir Putin richtig unangenehm. Und für Mohammed bin Salman und für den Emir von Katar, der die Hamas finanziert und so weiter. Also es ist geopolitisch und auch ethisch einfach total sinnvoll, schneller aus fossilen Brennstoffen auszusteigen, in absolut jeder Hinsicht. Der Schlimmste in den USA und der Gefährlichste jetzt im Moment ist natürlich Donald Trump. Ja, wenn der das nächste Mal die Wahl gewinnt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die USA dann diesmal tatsächlich aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen, relativ hoch. Und das wäre natürlich für die ganze Welt ein ziemlich dramatischer Rückschlag.
Zumindest bei uns lernt man auch schon in der Schule und auch im Kindergarten, was der Klimawandel bedeutet und dass wir etwas dagegen tun müssen. Und ich denke, global gesehen dürfte es sich doch durchgesetzt haben, dass wir etwas tun müssen. Wie ändert das die Strategie der Öllobby?
Es wird immer noch Zweifel gesät, aber jetzt wird Zweifel gesät an den eindeutig sinnvollen Gegenmaßnahmen. Also für mich eine sehr präsentes, aktuelles Beispiel ist alles, was diskutiert wird im Zusammenhang mit Elektroautos und sogenannten E-Fuels und alles, was diskutiert wird im Zusammenhang mit Öl-, Gasheizungen und Wärmepumpen. Also ich sage mal ein ganz krasses, schlagendes Beispiel aus meiner Sicht. Jens Spahn, ja, ehemaliger deutscher Gesundheitsminister, Abgeordneter der Union im Bundestag, saß letztes Jahr in einer Talkshow und hat gesagt, es gibt neue Systeme, da können Sie bald mit der Photovoltaik vom Dach Wasserstoff erzeugen und damit betreiben Sie dann Ihre Gasheizung. Ja? Das ist totaler Quatsch. Es war sehr schlimm, in dieser Talkshow sah es auch eine Professorin für Gebäudeenergietechnik und die hat da genickt. Ich war total entsetzt. Ja? Und am nächsten Tag hat die Bild-Zeitung, die zu diesem Thema auch immer eine sehr eindeutige Haltung hat, gesagt, das sei der vernünftigste Vorschlag des Abends gewesen. Dazu muss man wissen, also Wasserstoff ist ein hochflüchtiges Gas, das Material versprödet und eine niedrige Energiedichte hat. Also es soll tatsächlich Leute geben, die Wasserstoff mit Photovoltaik herstellen und den in Gasflaschen auf ihrem Balkon lagern. Ich würde neben so jemandem lieber nicht wohnen wollen. Und es wird auch nicht passieren, dass irgendjemand in Deutschland seine Gasheizung mit selbstgemachtem Wasserstoff betreibt. Aber ein deutscher Spitzenpolitiker kann so etwas in einer Talkshow unwidersprochen sagen. Warum sagt er das? Weil verhindert werden soll, dass sich zu viele Leute Wärmepumpen einbauen. Weil es in Deutschland Gasnetze gibt, die auf ihre Abnehmer angewiesen sind und natürlich Unternehmen, die wiederum darauf angewiesen sind, dass weiterhin Gas verkauft wird. Eines dieser Unternehmen ist übrigens die Investitionsgesellschaft KKR, die gerade in den letzten Jahren nochmal 15 Milliarden Dollar in fossile Assets investiert hat und der rein zufällig auch 35% des Springer Verlags, also auch der Bild-Zeitung, gehören. Ja, immer wenn man über diese Themen mal ehrlich spricht, klingt man wie so ein irrer Verschwörungstheoretiker. Aber so ist es halt. Ja, es gibt halt handfeste wirtschaftliche Interessen. Das deutsche Gasnetz hat einen geschätzten Wert von 270 Milliarden Euro. In dem Moment, in dem ganz Deutschland mit Wärmepumpen heizt, was echt gut funktioniert, kann ich sagen, als jemand, der seit 2010 eine Wärmepumpe hat. Ja, ich habe mich über die Gaspreise im Jahr 2022 nicht übermäßig aufregen können, ehrlich gesagt. Das hätten wir alle haben können, wenn wir es so gemacht hätten wie Dänemark, wo man schon seit 10 Jahren keine Öl- und Gasheizung mehr einbauen darf. Aber es gab eben in Deutschland Politikerinnen und Politiker, vor allem Politiker und Medienhäuser, die ein großes Interesse daran hatten, dass diese Gasinfrastruktur weiterhin Abnehmer hat. Und deswegen wurden in Deutschland dann in diesem Jahr durch eine wüste Welle von Desinformation 800.000 neue Gas- und 100.000 neue Ölheizungen. Allein für die Gasheizungsbranche ein Plus von 32%. Also da wurde mit strategischer Desinformation, die von gewählten Volksvertretern in Talkshows vorgetragen wird, dazu beigetragen, dass die Leute eine wirklich grotesk dumme Entscheidung treffen. So weit reicht's. Und wenn ich immer so ein bisschen aggressiv wirke, wenn ich über diese Dinge spreche, dann liegt's dran, dass je näher man hinguckt, desto wütender wird man einfach. Ja? Also es wird immer noch gelogen, um die Frage zu beantworten, aber jetzt wird halt anders gelogen. Und wenn jemand sagt, Elektroautos sind nicht besser fürs Klima, ist das falsch. Wenn man sagt, Wärmepumpen funktionieren nicht bei kalten Temperaturen, ist das falsch. In Norwegen heizen 60% der Leute mit Wärmepumpe. Wenn man behauptet, man könne mit E-Fuels genauso gut CO2-neutral Auto fahren wie mit einem Elektroauto, ist kompletter Bullshit. Ja, mit der gleichen Menge Strom fährt ein E-Auto 7-mal so weit wie ein sinnloser Verbrennungsmotor, der mit 2-mal umgewandeltem Sprit aus Ökostrom betankt wird. Ja, also es wird unglaublich viel Blödsinn erzählt, einfach nur, um die Leute zu verunsichern. Und das haben wir heute ja auch schon ein paar Mal gehabt, das Thema. Wenn die Leute verunsichert sind, dann tun sie halt gar nichts. Und das ist das Interesse der Männer, die die Welt verbrennen.
Ein Argument, das auch immer wieder gebracht wird, ist, dass Solarenergie oder nachhaltige Energie gar nicht ausreichen würde, um die Energiewende herzustellen. Das Argument ist, wir brauchen fossile Brennstoffe, weil sonst haben wir nicht genug Strom. Was sagt denn die Forschung, was sagt denn die Industrie dazu?
Ja, also die Internationale Energieagentur, eine von vielen großen Industriestaaten finanzierten überstaatliche Behörde, sagt, also spätestens 2030 funktioniert das mit den erneuerbaren Energien so gut, dass spätestens dann wird die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen sinken. Sehr interessant, was dann passiert ist. Als die IEA das verkündet hat, ist dem Chef, dem aktuellen Sprecher der OPEC, also des Ölkartells, dem die arabischen Staaten und der OPEC plus auch Russland angehören, absolut der Kragen geplatzt. Und er hat gesagt, das würde alles gar nicht stimmen und das sei absolut verantwortungslos und das würde irgendwie die Zukunft der Menschheit in Gefahr bringen. Das finde ich immer total lustig, wenn diese Leute sagen, dass irgendwas die Zukunft der Menschheit in Gefahr bringt. Und in Wirklichkeit ist es so, also, ja, noch eine Quizfrage. Was glauben Sie, wie viel Prozent der im Jahr 2022 zugebauten Kapazität zur Erzeugung von Strom weltweit, Stromerzeugungskapazität, zugebaut im Jahr 2022? 2022 war ein Rekordjahr. Mehr Stromerzeugungskapazität wurde nie zuvor zugebaut als in diesem Jahr. Wie viel Prozent davon war erneuerbar? Schätzen Sie mal im Kopf. Weltweit. Ne? Richtige Antwort ist 80%. Wie viele von Ihnen hatten das richtig? So, wir sehen keine einzige Hand. Wie viele von Ihnen haben weniger geschätzt? Also alle Lampen an. Ne? So, also auch die guten Nachrichten dringen nicht zu Ihnen durch. Ja, das ist der Erfolg von strategischer Kommunikation. Wir haben ein unfassbar erfolgreiches neues Marktsegment im Augenblick, über das aber niemand so gerne so richtig reden will. In Deutschland wird dann immer gesagt, auch in Journalistenkreisen, wenn man zu positiv über erneuerbare Energien redet, dann ist das Wahlkampf für die Grünen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Die einzige Technologie, mit der wir uns aus dem Sumpf ziehen können, wird sozusagen zu einem politischen Thema gemacht. Das ist übrigens in den USA tatsächlich strategisch gemacht worden. Also Charles Koch und seine Verbündeten haben ab 2010 strategisch daran gearbeitet. Das haben andere als ich im Detail nachgezeichnet. Ein Koch-Biograf namens Christopher Lennart zum Beispiel. Strategisch daran gearbeitet, Windenergie als links zu labeln. Es gibt eine Kolumne von Paul Krugman, Literaturnobelpreisträger in der New York Times, mit der Überschrift How the Wind Became Woke. Ja? Nochmal, wir haben es mit strategischer Kommunikation zu tun. Und diese strategische Kommunikation funktioniert leider bis heute.
Das Argument lautet, die Energiewende wird uns so viel kosten, das können wir uns gar nicht leisten. Hm. Ist ein Blödsinn, kann man widerlegen. Aber umgekehrte Frage, wie viel kostet uns denn jetzt die Abhängigkeit von Brennstoffen? Und zwar mit uns meine ich auch die Allgemeinheit.
Naja, also einmal sind es diese 1,3 Billionen Dollar explizite Subventionen. Ja? Also das sind natürlich so Sachen, die dann im Detail, wenn man dann mit Politikern und Politikerinnen redet, im Detail wird es dann schwierig. Weil das sind dann so Sachen wie in Deutschland das Dieselprivileg. Die FDP, die ja in Deutschland die Subventionsabschaffungspartei ist, da gibt es ganz viele Subventionen, die eigentlich schon irgendwie dann doch ganz gut findet, so am Ende. Und das ist natürlich im Detail dann immer in ganz vielen Stellen so. Aber also der Internationale Währungsfonds taxiert sozusagen die expliziten und die impliziten Subventionen zusammen und implizit heißt also nicht eingepreiste Schäden auf 7 Billionen Dollar in einem einzigen Jahr. Das sind ungefähr 7% des Weltbruttoinlandsprodukts. Ja, das ist die Größenordnung. Und diese Zahl, das sagen die Autoren vom IWF selber, unterschätzt wahrscheinlich massiv. Also das deutsche Bundesumweltamt sagt, eine Tonne CO2 verursacht so 800 Euro Schaden. Andere sagen, es sind 1000. Also im Moment, wenn man verrechnen würde, würde man sagen, Carbon Capture, Direct Air Capture aus der Luft kostet im Moment ungefähr Pi mal Daumen 1000 Dollar pro Tonne. Das ist eigentlich der einzig faire CO2-Preis. Ja, wenn du eine Tonne emittierst, musst du auch eine Tonne zurückholen, kostet 1000 Dollar. Wenn man das ansetzt, dann sind die jährlichen Klimaschäden durch unsere aktuellen Emissionen 38 Billionen Dollar jedes Jahr. Das ist die Größenordnung, mit der wir es wirklich zu tun haben. Das sind die negativen Externalitäten dieser Branche, für die sie nie zur Rechenschaft gezogen worden sind. Also das ist so, als ob sie im Prinzip neben dem Rhein ein Chemiewerk betreiben und ihre kompletten Abwässer da ungefiltert reinleiten und sagen, ja, sorry, ist jetzt euer Problem. So machen wir das jetzt seit 120 Jahren.
Die Profite für die wenigen, die Kosten für die vielen.
Genau. Hm.
Das bringt mich noch zu einer Behauptung, nämlich, dass es egal ist, was wir hier in Österreich, was wir hier in Deutschland machen, egal wie toll wir gegen den Klimawandel kämpfen, ist alles egal, weil in China und in den USA wird viel mehr CO2 in die Atmosphäre gesetzt. Das klingt für mich jetzt gar nicht mal so abwegig, weil wir sind ein kleines Land im Verhältnis, wir sind wenige Menschen. Warum stimmt das nicht?
Also erstmal, ich will jetzt nicht über Österreich sprechen. Deutschland ist natürlich eine deutlich größere Industrienation. Für Deutschland habe ich Zahlen im Kopf. Also Deutschland ist eben, wenn man die verbrennungsbedingten Emissionen betrachtet, historisch kumulativ, was man muss, weil der Klimawandel wird ja nicht verursacht oder die Klimakrise nicht verursacht durch das, was jetzt passiert, sondern auch massiv durch das, was schon passiert ist. Die Emissionen, denen wir unseren Wohlstand verdanken, ja, wenn man sich die anguckt, verbrennungsbedingte Emissionen, kumulativ, historisch, ist Deutschland auf Platz 4. USA, China, Russland und dann kommen wir. Ja, da muss man sagen, ja sorry Leute, ihr seid echt verantwortlich, jetzt reißt euch mal am Riemen. Das ist das eine. Das zweite ist, und das ist noch viel wichtiger, also wieder jetzt Deutschland, nicht Österreich. Wir haben seit 20, 25 Jahren exponentiell fallende Preise für Photovoltaik und damit auch für Solarstrom. Deswegen ist auch 80% der zugebauten Kapazität im Jahr 2022 erneuerbar. Das rechnet sich halt einfach. Es ist die billigste Art der Welt, Strom zu erzeugen. Überall, auch in Deutschland, auch in Österreich. Es wird eine absolute Solarexplosion geben in den nächsten Jahren. Das sind alles Exponentialkurven, ja, das wird immer schneller. Die Leute haben überhaupt keine Ahnung, was uns da bevorsteht. Mhm. Habe ich die Frage beantwortet? Ich weiß nicht.
Nicht wirklich, aber ich leite Sie zu der Antwort hin, die ich hören möchte.
Ja.
Und zwar in Ihrem Buch schreiben Sie, dass durch die Subvention der Solarenergie in Deutschland.
Ach so, ja, richtig.
Ein viel größerer Markt noch angeheizt wurde, um noch mehr Solarenergie zu produzieren. Das ist China.
Genau.
Meine Frage wäre jetzt, ja. hat eigentlich die Regulierung im vergleichsweise kleinen CO2-Erzeuger, wenn man es nach aktuellen Zahlen sieht, in Deutschland dazu geführt, dass einer der größten CO2-Emittenten China grün wird.
So ist es, ganz genau. Also sagt übrigens nicht ich, sagt des Ökoradikalismus unverdächtige britische Economist. Deutschland hat mit seinem Erneuerbare-Energien-Gesetz im Jahr 2003, 2004 einen Boom der Photovoltaik. Wir subventionieren jetzt Solarstrom und macht euch Photovoltaik auf die Dächer und dann kriegt ihr Einspeisevergütung und so weiter. Einen Boom in der Photovoltaik ausgelöst, also einen Circulus Viciosus in Gang gesetzt, einen positiven Kreisel. Und dieser positive Kreisel, der dreht sich immer noch. Ja. Die Preise fallen, die Nachfrage steigt, dann fallen die Preise weiter, die Nachfrage steigt, es gibt Erfahrungskurven. Deswegen haben wir exponentiellen Preisverfall bei Photovoltaik. Und das haben wir in Deutschland als im Moment drittgrößte Volkswirtschaft der Welt gemacht. Wir sind dafür verantwortlich, dass die Saudis jetzt nicht wollen, dass man öffentlich sagt, dass erneuerbare Energien so gut laufen. Das hat Deutschland erreicht. Und das finde ich auch ein bisschen komisch irgendwie. Niemand will darauf so richtig stolz sein. Ja? Man will immer wahnsinnig viel über Subventionen reden und so. Über Subventionen irgendwie für Kohle will nie jemand reden und Subventionen für Atomenergie will auch niemand. Aber über Solar- und Windenergiesubventionen wollen immer alle ganz viel reden. Aber über die wahnsinnigen Erfolge, die man damit erreicht hat, will niemand reden. Es ist völlig klar, wenn Industrienationen wie wir, wenn Europa als Ganzes sagt, wir gehen jetzt in diese Richtung, dann bewegen wir Märkte und dann bewegen wir den Weltmarkt und dann kommen Dinge in Gang, die auch nicht mehr aufzuhalten sind. Und das ist ein total positiver Effekt. Wir haben die Verpflichtung aus meiner Sicht und die Verantwortung, das zu tun.
China ist nicht nur führend bei Solarzellen und bei Solarenergie, sondern auch bei E-Autos. Mhm. Zeigt uns China gerade, wie wir uns aus der Klimakrise herauswirtschaften können?
Naja, also man muss China schon differenziert betrachten. Ja, China baut auch immer noch Kohlekraftwerke und nicht unwesentliche Teile der Photovoltaikmodule, die China jetzt in die Welt verschickt, werden mit Kohlestrom hergestellt. Es sieht allerdings so aus, als ob 2024 das Jahr ist, in dem auch in China die Stromerzeugungsemissionen zum ersten Mal kippen und dann wieder fallen. Weil kein Land der Welt in diesem Wahnsinnstempo erneuerbare Energien ausbaut. Also die bauen jedes Jahr mehr zu, als es in ganz Europa gibt. Und zwar Wind und Photovoltaik. Das Tolle daran ist, also da gibt es diese Erfahrungskurven, die Preise fallen immer weiter. Und diese Fabriken, die da bauen, die werden natürlich dann nicht stillgelegt, wenn sie für ihren eigenen Markt genug produziert haben. Also es gibt ja in Deutschland so Leute, die davon träumen, dass wir dann demnächst alle bald endlich die Verbrennungsmotoren, die wir unbedingt weiterbauen wollen, weil das können wir halt so gut, dass wir die dann irgendwie nach Afrika oder sonst wohin verkaufen. Ich halte das für einen absoluten Selbstbetrug. Denn China wird nicht nur die Photovoltaik bauen, die Leute dann brauchen, die gar kein Stromnetz bei sich zu Hause aufs Dach machen und dann mit einer billigen Batterie den Strom bei sich zu Hause haben, ganz ohne Netz. Sondern die werden natürlich dann früher oder später auch E-Roller erstmal und E-Motorräder und dann irgendwann E-Autos kaufen und die mit ihrem in Hülle und Fülle vorhandenen Solarstrom aufladen. Also im Moment ist es schon so, dass China als einzige Industrienation der Welt rechtzeitig kapiert hat, dass das mit der Dekarbonisierung wirklich ernsthaft passieren wird und sich dann entsprechend strategisch aufgestellt hat. Das haben leider alle anderen. Ich finde auch die strategische Kurzsichtigkeit der USA und Europas finde ich atemberaubend. Ja? Also weil es war ja klar, dass das kommen muss. Aber man hat lieber die sterbenden Industrien gehätschelt, als die neuen aufzubauen. In Deutschland haben wir unsere eigene Solarindustrie sehenden Auges mutwillig zerstört. Peter Altmaier, der damalige Wirtschaftsminister, hat sich sogar noch gefreut, hat gesagt, ja, unser neues Gesetz wirkt, der Ausbau geht zurück. Ja, muss man echt sagen, ja, super Idee, Peter. Ja. Ganz toll.
Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern hat ja auch massive geopolitische Folgen. Das sehen wir nicht nur am aktuellen Krieg von Russland gegen die Ukraine. Das sehen wir auch zum Beispiel in ärmeren Ländern wie in Afrika. Wie wird die Energiewende, wenn wir sie schaffen, die Karten neu mischen?
Vollständig. Also es ist ja ganz klar. Also wenn man sich mal anguckt, was ist das, was im Moment auf der Welt Konflikte verursacht? Ja, also da haben wir natürlich einmal Wladimir Putin, der in der Ukraine einmarschiert, was übrigens, das darf man auch nicht unterschätzen, durchaus mit der Klimakrise zu tun hat. Denn die Ukraine ist bekanntlich einer der größten Getreideexporteure der Welt. Und Wladimir Putin ist nicht ganz doof und weiß schon, dass er irgendwie möglicherweise mittelfristig noch ein bisschen andere Anbauflächen brauchen wird als die in seinem eigenen Land. Denn die liegen zum Teil in Klimazonen, in denen man irgendwann nicht mehr Weizen wird anbauen können. Und mit Öl und Gas ist vielleicht irgendwann auch vorbei und dann hat man wenigstens noch ein anderes Exportgut. Also ne, das spielt dabei eine Rolle. Also das ist ein geopolitischer Player, der in dem Moment, in dem wir schnell aus Öl und Gas rausgehen, plötzlich kein Geld mehr hat. Und das wäre in unser aller Interesse, ist ja klar. Wie gesagt, der Emir von Katar finanziert die Hamas. Ja. Mohammed bin Salman lässt Journalisten zersägen. Über den Iran brauche ich jetzt, glaube ich, nicht viel zu sagen. Also die meisten Petrostaaten dieser Welt sind keine allzu appetitlichen Regimes. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ganz neue geopolitische Realitäten entstehen werden, weil es eben Weltregionen gibt, Chile zum Beispiel, ja, wo es hochgelegene Flächen gibt, wo man super Photovoltaik machen kann, aber auch relativ verlässlich der Wind weht, wo man hervorragend erneuerbare Energien betreiben kann und damit möglicherweise dann halt Wasserstoff herstellen oder was auch immer. Wenn man sich mal anguckt, wo auf der Welt man gut Windkraft betreiben kann und wo man gut Photovoltaik betreiben kann, dann kann man erahnen, wie die energiepolitische Karte der Zukunft aussehen wird. Vor allem aber, also das ist auch was, Christian Lindner hatte ja mal einen ganz kurzen, lichten Moment, kurz, also der deutsche Finanzminister, nach dem Einmarsch Russlands oder dem Marsch auf Kiew, dass er bei einer Bundestagsrede gesagt hat, erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Und genauso ist es natürlich. Also je mehr Strom man selber herstellen kann oder je mehr wir im Europäischen Verbund herstellen können, ist ja auch sehr wertvoll. Ja, also mal scheint in Spanien die Sonne, mal weht in der Ostsee der Wind oder in der Nordsee. Je weniger wir abhängig sind von diesen unangenehmen Regimes, desto besser ist das. Also wir geben in Deutschland, glaube ich, im Moment 180 Milliarden Euro pro Jahr für fossile Brennstoffe aus. Die könnten wir gut brauchen. Ja, dann würde mir auch was anderes einfallen, was man damit machen kann.
Letzte Frage, kurze Antwort. Das Ganze ist ein riesiger Clash von den vielen, die alle daran interessiert sind, dass diese Erde schön bleibt, dass diese Erde bewohnbar bleibt, mit den wenigen, die extrem davon profitieren, dass die Erde zugrunde geht. Wer wird diesen Clash gewinnen?
Also, ich bin ja Optimist. Wenn ich mir diese ganzen Exponentialkurven, Speichertechnologie, Photovoltaik, Windenergie, Elektromobilität angucke, denke ich, im Moment sind die Chancen besser, als die meisten Leute denken. Weil als Psychologe weiß ich, was wir als Menschen extrem schlecht können, ist Exponentialkurven vorherdenken. Und Exponentialkurven haben die in diesem Fall angenehme Eigenschaft, dass man sich, weil die ja immer schneller werden, dann plötzlich in einer ganz anderen Welt wiederfinden. Also wir werden hier im Jahr 2035, wird die Welt komplett anders aussehen als jetzt. Und Solarenergie und Speichertechnologie wird dabei eine ganz zentrale Rolle spielen. Das andere ist, also ich glaube, in dem Moment, in dem die Leute mal irgendwann begreifen, dass es wirklich Täter gibt, und dass es ziemlich mächtige Hebel gibt, diesen Tätern sehr schnell das Wasser oder das Öl abzugraben, würden auch politisch noch Dinge möglich, die im Moment noch nicht möglich sind. Im Moment sehen wir ja auch in politischen Debatten, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, dass es leider die Männer, die die Welt verbrennen, in der Politik immer noch ziemlich lautstarke Handlanger haben. Aber ich glaube, das wird mit jeder Extremwetterkatastrophe immer noch schwieriger. Das ist nicht schön, dass es das braucht. Aber irgendwann erreichen wir einen gesellschaftlichen Kipppunkt, was das Bewusstsein der Bevölkerung angeht. Und gleichzeitig haben wir einen Kipppunkt, was den Umbau von Energiesystemen und Mobilität angeht. Den haben wir bereits erreicht.
Auch uns Männern wird irgendwann das Licht aufgehen.
So ist es.
Vielen Dank, Christian Stöcker, für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben jetzt am besten dran, denn gleich geht es weiter mit unserem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem über das Ausscheiden der österreichischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Deutschland. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen und dafür sorgen wollen, dass wir weiterhin so interessante Interviews wie jenes, das wir gerade gehört haben, führen können, dann abonnieren Sie am besten den Standard, egal ob in Print oder digital. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wer es noch nicht mitbekommen hat, für die oder den habe ich jetzt schlechte Neuigkeiten. Das Fußball-Sommermärchen der österreichischen Männernationalmannschaft ist gestern am Dienstagabend in Leipzig zu Ende gegangen. Mit 1:2 haben die Österreicher gegen die türkische Nationalmannschaft verloren. Besonders schmerzhaft, das erste Tor für die Türkei ist schon in der ersten Minute gefallen. Aufgegeben hat man trotzdem nicht. Insbesondere in der zweiten Halbzeit hat Österreich sich mit aller Kraft gegen die türkische Verteidigungsmauer geworfen und trotz 2:0 Rückstand noch den Anschlusstreffer zum 1:2 geschafft. Unser Kollege Fabian Sommerwiller war vor Ort und hat die Stimmung dort für uns eingefangen.
Schwer zu verkraften, die Niederlage. Aber wir haben gerade mehrere Minuten lang die österreichische Mannschaft gefeiert für dieses trotzdem wahnsinnig geile Turnier. Die Stimmung in Leipzig war von Anfang an unglaublich, sowohl von türkischer als auch von österreichischer Seite. Die Österreicher haben daran geglaubt, 90 Minuten lang, aber war uns scheinbar diesmal nicht vergönnt.
Endstand ist jedenfalls, dass die Türkei jetzt im Viertelfinale gegen die Niederlande spielt und die Österreicher nach Hause fliegen müssen. In den ersten Reaktionen war da vor allem die Rede von einer großen Trauer und einer Leere, aber auch von der wirklich beachtlichen Leistung von Arnautovic, Sabitzer und Co. sowohl im Spiel gegen die Türkei als auch im ganzen Turnier. Zweitens, rund um die österreichische Fußballtragödie gestern Abend hat es einige Kontroversen gegeben. Der zweifache türkische Torschütze Demiral hat nach dem ersten Tor den umstrittenen Wolfsgruß gezeigt, der in der Türkei mit rechten und ultranationalistischen Gruppen verbunden wird und teilweise verboten ist. Vor dem Spiel hat es außerdem Aufregung um österreichische Fans gegeben, die vor dem Stadion den rassistischen Alternativtext zu L'amour toujours gesungen haben und dabei vom Schweizer Fernsehen gefilmt wurden. Hier in Österreich gab es vor dem Spiel Sorgen um Ausschreitungen zwischen österreichischen und türkischen Fans. Tatsächlich hat es am Wiener Hauptbahnhof einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Da könnte es sich aber auch um einen Konflikt zwischen Türken und Kurden gehandelt haben. Insgesamt war die Lage in Österreich ruhig. Die meisten Fans beider Mannschaften haben friedlich gefeiert. Und drittens, nach dem historischen Urteil des US Supreme Courts, wonach Präsidenten nicht für Straftaten verfolgt werden können, die im Zuge ihrer Amtsausübung passieren, gibt es jetzt weitere Bewegung. Im New Yorker Gerichtsprozess, in dem Donald Trump in 34 Punkten unter anderem wegen der Verschleierung von Schweigegeldzahlungen bereits verurteilt wurde, sollte noch im Juli das finale Ausmaß der Strafe bekannt gegeben werden. Im Raum stehen eine bedingte Haftstrafe oder ein Bußgeld. Stattdessen wurde nun die Strafmaßverkündung auf den 18. September verschoben. Bis dahin sollen Trumps Anwälte ihre Argumente darbringen, wonach die Verurteilung durch das neue Supreme Court-Urteil nicht mehr vollgültig ist. Die Staatsanwaltschaft will dagegen halten. Sobald es neue Details gibt, können Sie die auf der Standard.at nachlesen, zusammen mit allen weiteren aktuellen News zum Weltgeschehen. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schicken Sie uns das gerne an podcast@derstandard.at. Unterstützen können Sie uns natürlich mit einem Abonnement auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl, mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar. An dieser Folge mitgearbeitet hat mein Kollege Tobias Holub. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.